Vielen Dank, liebe Claudia, dass du uns so mit hineingenommen hast in diesen Text, den wir jetzt mal lesen wollen. Und ihr könnt ihn gleich mitlesen und er bleibt die ganze Zeit über da stehen. Ich gehe ihn dann einfach mal der Reihe nach durch. Markus 3, 1 bis 6. Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner beobachteten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann: Komm her und tritt in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte: Ist es denn nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte er den Mann auf: Strecke deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich, um den Anhängern des Herodes, mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten könnten. Was für ein Text! Also für mich ist jeder Sonntag, an dem ich hier predige, eine Herausforderung zum Beispiel. Ich muss schon sagen, manchmal gar nicht so einfach. Was ist dran? Worüber soll ich reden? Lasst ihr euch gerne herausfordern? Wäre jetzt mal interessant zu hören. Es gibt bestimmt Leute von euch, die würden Ja sagen und andere sagen, naja, kommt drauf an, um was es geht. Ich glaube, jeder Tag, wirklich jeder Tag ist eine Herausforderung. Und von daher, ich sogar, jeder Gottesdienst ist eine Herausforderung. Von daher habe ich gedacht, hey cool, den Text nehme ich. Das, als ich Jesus so gefragt habe, worüber soll ich predigen, da ist er mir ganz wichtig geworden. Also ich wette mal, dieser Mann mit der verdorrten Hand, der hätte nie im Leben gedacht, wie herausfordernd dieser Gottesdienst an diesem Tag für ihn werden würde. Alles begann ja wie immer, völlig unspektakulär. Vielleicht wie heute hier. Man erwartet nicht etwas Besonderes, da ist Gemeinschaftsstund, naja, können wir ja mal wieder hingehen. Man geht. Vielleicht geht man sogar aus Gewohnheit und ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Das ist schon mal was. Im Text geht es genauso los. Wieder ging Jesus in die Synagoge. In Lukas 4, 16 lesen wir, wie gewohnt ging Jesus in die Synagoge. Und ich finde das schon interessant und möchte das mal auch so unterstreichen. Wenn irgend möglich, machte sich Jesus es zur Angewohnheit, am Sonntag zum Gottesdienst zu gehen. Volker Kauder sagte heute bei der Kundgebung für Religionsfreiheit auf dem Platz der Menschenrechte: Ich habe keine Angst vor den Muslimen, wenn ich daran denke, dass so viele Muslime zum Freitaggebet zu gehen. Da habe ich keine Angst. Ich glaube, das sind 2 Millionen. Ich habe gestaunt, allein in Deutschland. Aber er sagt, ich habe Angst, wenn ich dann sonntags morgens in unsere Kirchen gucke und sehe, es kommen immer weniger. Die Gewohnheit, die es mal gab, dass man sonntags zum Gottesdienst geht, die gibt es nicht mehr. Ja, man geht ab und zu. Von daher habe ich gedacht, gut, dass das hier so steht, dass Jesus wieder in die Synagoge ging. Und es ist gut, dass wir uns auch überlegen, haben wir es uns zur Gewohnheit gemacht? Ich möchte jetzt bestimmt keine Moralpredigt halten, aber ich sage das einfach mal so, nach meiner Beobachtung lässt das wirklich nach. Da gebe ich dem Volker Kauder recht. Keine Ahnung, ob Jesus etwas besonders erwartet hat, wenn er wie gewohnt in die Synagoge ging. Manchmal hält Gott allerdings für uns Überraschung bereit, gerade im Gottesdienst sogar, da wo man es vielleicht nicht gedacht hat. Bevor ich auf diese Überraschung in diesem Text eingehe, vielleicht noch was anderes. Ihr wisst ja, dass ich gerne lese und ich habe ein berührendes Buch für mich gelesen von Tilman Prüfer, Weiß der Himmel. Tilman Prüfer ist Chefredakteur des Zeitmagazins, er lebt in Berlin und erzählt sehr berührend, wie er so zwischen 30 und 40 gewesen, wie plötzlich ein Freund starb, ganz plötzlich, richtig, ja, schnell. Und er hat gesagt, das hat ihn richtig aus der Bahn gehauen, das hat ihn umgehauen und plötzlich kamen Fragen hoch. Damit hat er nicht gerechnet. Was ist denn der Sinn im Leben? Und er erzählte, dass er sonntagmorgens im Bett lag und plötzlich hörte die Glocken und hat den Impuls, geh mal dahin. Seine Frau wacht auf und sagt, wo gehst du jetzt hin? Tilman geht. Ich kann euch das jetzt nicht alles so ausführlich beschreiben. Er geht nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder in Gottesdienst. Aber es ist spannend zu lesen. Ich nehme euch mal ein bisschen mit hinein. Er sagt, da waren nur ganz wenige Leute und es ging gleich los. Es wurde gesungen und ich konnte nicht mitsingen, kannte ich nicht. Es gab keinen Nachbarn neben mir. Die Orgel, die fand ich klasse. Durch eins der hohen Fenster, es war ein Sonntagmorgen mit Sonnenschein, strahlte ihn ein Licht an und plötzlich, sagte er, atmete er auf, war gerne da. Wieder wurde gesungen und er kam mal wieder mit den Blättern nicht mit und fragte sich, und jetzt fange ich an zu zitieren, wie konnten die hier alle in diesem Buch so schnell die Seiten finden? Dann, schreibt er, passiert etwas, auf das ich nicht vorbereitet war. Die Orgel spielt Lobe den Herrn. Dieses Lied kannte ich. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, meine geliebte Seele. Das ist mein Begehren. Das war das Lieblingslied meines Großvaters. Ich vermisste meinen Opa. Das letzte Mal habe ich das Lied bei seiner Beerdigung gesungen. Ich hatte damals geheult, bis kein Tropfen mehr in mir war. Die ganze Zeit über war ich gefasst gewesen und nüchtern. Aber als ich meinen Mund zum Singen aufmachte, da war alles in mir zusammengebrochen. Lobe den Herrn, der künstlich und feindlich bereitet. Er ist dein Licht. Seele, vergiss es nicht. Wie gesagt, hier sitzt jemand und sucht nach dem Sinn des Lebens. Lob ihn in Ewigkeit, Amen. Er sagt, als die Orgel verhallte, war ich innerlich komplett aus den Fugen. Ein Lied hatte genügt, mich aus der Fassung zu bringen. Meine Augen waren feucht. Von der Predigt bekam ich gar nichts mit. Ich war so sehr mit mir selber beschäftigt. Nur so weit zu diesem Auszug. Ich finde es spannend. Tilman lässt sich herausfordern. Er geht dahin, wo er irre lang nicht mehr war. Er geht ihm nach, seiner Sehnsucht. Und ja, Gott hält für ihn ein Lied bereit. Und das Lied ist für ihn eine Herausforderung, weil er einfach spürt, das berührt ihn ganz tief. Und da ist ja doch viel mehr, als er denkt. Tatsächlich war dieser Gottesdienstbesuch für ihn der Anfang, dann Gott neu zu suchen und zu finden. Und das beschreibt er sehr, sehr spannend und anschaulich in diesem Buch. Tja, wie ist das mit uns? Will Gott uns vielleicht auch überraschen? Das wäre cool. Vielleicht sogar im Gottesdienst? Zurück jetzt zu unserem Text. Wir lesen hier in Markus 3, wie Jesus in den Gottesdienst ging. Also mit welcher Haltung? Aufmerksam war Jesus offensichtlich und achtsam. Denn es heißt hier, dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Ich weiß ja nicht, wie du jetzt heute in den Gottesdienst gekommen bist, was du gemerkt hast oder bemerkt hast. Ich weiß also nicht, ob jeder diesen Mann so wahrgenommen hat, aber wir hören und lesen hier, Jesus hat ihn wahrgenommen. Darf ich das mal übersetzen für uns heute? Jesus hat dich wahrgenommen. Jesus bemerkt dich. Jesus sieht, wie du hier heute hergekommen bist, was dich gerade beschäftigt. Um vom Text aus zu sehen, er sieht deine Einschränkung, er sieht dein Handicap, er weiß auch, was dich freut, einfach alles. Vielleicht merken das andere nicht. Vielleicht nehmen andere dich nicht so wahr, wenn du in den Gottesdienst kommst. Aber das möchte ich dir jetzt sagen. Jesus nimmt dich wahr. Du bist bei ihm mehr als willkommen. Jesus bemerkt dich. Du bist ihm total wichtig. Nun, im Gottesdienst ist nicht nur Jesus und dieser Mann mit der verkrüppelten Hand. Wir hören, seine Gegner, also Jesu Gegner, beobachten ihn ganz genau. Jetzt denkst du vielleicht, Moment mal, Gottesdienst und Gegner? Sitzen hier nicht alles liebe Leute, die so wie ich auch eine Begegnung mit Gott haben möchten? Das hoffe ich natürlich auch. Im besten Fall sitzen auch wirklich Bruder und Schwester neben dir. Denn Jesus hat es ja gesagt, wer den Willen tut, und zwar den Willen Gottes, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Aber nicht jeder und nicht jede hier teilt meine und deine Ansichten, Wünsche, Leidenschaften, Überzeugungen. Manchmal geraten wir sogar untereinander, ja, weil wir eben anderer Meinung sind, weil die Meinung des Nächsten, die geht mir zu weit oder die ist zu flach oder die kann ich überhaupt nicht teilen. So geraten wir manchmal in Auseinandersetzungen. Der kluge Salomo, der hat schon in Sprüche 27, Vers 17 das menschliche Miteinander so beschrieben, dass er sagt, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter des anderen. Also kann schon sein, dass hier so manche Schleifsteine rumsitzen und uns schon geschliffen haben und vielleicht hast du auch einen Schleifstein zu Hause. Also ich weiß, dass ich manchmal ein Schleifstein bin und ich weiß aber auch, dass mir das manchmal gut tut. Wie dem auch sei, schneller als mir lieb ist, kann der andere mein Gegner werden, der mich vielleicht kritisch beäugt. Nun, die Gegner Jesu waren die besonders frommen. Pharisäer, Schriftgelehrten, die haben es ganz genau genommen mit dem Gesetz. Wir hören hier, wenn er, dieser Jesus, die Hand dieses Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Ich finde das schrecklich. Wenn die Gebote Gottes, in denen es doch letztlich um Liebe geht, um Liebe zu Gott und auch um Liebe zum Nächsten, dann so verdreht werden, dass es nur noch um richtig oder falsch geht, um korrekt oder völlig daneben. Schlimm. Wenn das, was Gott will, und das steht heute im Sonntagspsalm 133,1, Gott will, dass wir einträchtig zusammenleben. Er sagt, das ist schön und wunderbar, wenn wir Geschwister einträchtig zusammenleben. Das will Gott. Und wenn das plötzlich unter den Tisch fällt, wenn dann plötzlich auch unter uns nur der Neid und die Angst um Einfluss und Ansehen eine große Rolle spielen, dann ist es sehr schade. In der Geschichte, direkt vor diesem Predigtext, da gingen die Jünger, lesen wir, am Sabbat durchs Feld. Durch ein Weizenfeld. Offensichtlich haben sie nichts zu essen gehabt vorher und rissen einfach ein paar Ähren ab, weil sie Hunger hatten. Das war vom Gesetz her erlaubt. Aber in den Augen der Pharisäer war das unmöglich. Das dürft ihr nicht. Es ist gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten und zu ernten. Jesus schlackert nicht nur mit den Ohren, er sagt ihnen noch ganz deutlich, hört mal, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Das gefällt mir so an Jesus. Jesus lässt sich von niemandem einschüchtern. Und so weiß Jesus ganz genau, was die Pharisäer denken. Und weil er sich nicht einschüchtern lässt, spricht er zu diesem Mann da mit der verkrüppelten Hand, komm doch mal und tritt in die Mitte. Und ich finde, das ist eine Überraschung. Mitten im Gottesdienst fordert Jesus diesen Gottesdienstbesucher heraus, komm doch mal nach vorne. Ist es nicht peinlich? Wie wäre das, wenn ich jetzt hier mal dich zu irgendwas auffordere? Ah, bitte, was soll das denn jetzt? Ich will doch nur hören. Und das Dolle ist, der lässt sich bitten, der kommt. Also, das gefällt mir an Jesus. Er hat überhaupt keine Angst vor den Superfrommen oder egal vor wem. Jesus weiß einfach, wer er ist. Und ihm geht's nicht darum, was die anderen über ihn denken. Er weiß, ich bin der Geliebte Gottes. Ich bin der Heiland, der heil machen kann. Und ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes. Ich weiß das auch von meinem eigenen Leben. Je mehr ich weiß, wer ich bin, ist mir die Reaktion des anderen nicht mehr ganz so wichtig. Und das ist wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Das macht unabhängig und abhängig von Gott. Ich hoffe, du weißt, wer du bist. Da Jesus nichts hintenrum macht, ruft er also diesen Mann mit der abgestorbenen Hand in die Mitte. Und dann, und das gefällt mir, wandte sich Jesus direkt an seine Gegner, konfrontativ, und fragt: Ich habe mal eine Frage. Sag mal, wie ist das eigentlich? Ist es nach dem Gesetz jetzt erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dieser Tag ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Wow, der hat Mut. Was für provozierende Fragen stellt Jesus, was für unangenehme Fragen. Die Frage ist also, wozu ist der Sonntag da? Nur um äußere Regeln zu halten, um fromme Pflichterfüllung zu erfüllen? Ist das der Sinn des Sabbats? Jesus macht deutlich, was für ihn der Sinn des Sabbats ist, schlicht und ergreifend Gutes zu tun und Gutes geschehen zu lassen. Gut ist, wenn wir heute am Tag des Herrn mal aufhören mit dem, was wir sonst tun. Einfach mal Zeit haben, ruhen, Zeit haben mit Gott, aussteigen aus dem alltäglichen Hamsterrad. Das ist für Gott gut. Gut ist, wenn wir uns Zeit nehmen, ihm zu begegnen. Schön, dass ihr da seid und euch die Zeit nehmt. Gut, wenn Gott uns stärkt und vielleicht sogar hier und da heilen will, wo uns Kräfte vertrocknet sind. Im Luthertext steht hier ein Mann mit einer vertrockneten Hand. Kann das nicht auch in unserem Leben so sein? Da vertrocknen Dinge. Von Gott her gedacht ist der Sonntag also ein Tag, um Körper, Seele und Geist etwas Gutes zu tun. Genauso eine gute Begegnung geschieht hier jetzt in Markus 3. Aber wir hören, dass nur einer bereit ist, auf Jesus wirklich zu hören. Das heißt auch so zu hören, dass er gehorsam ist, sich was sagen lässt. Einer lässt sich hier rufen. Einer wagt es, rauszutreten, sich in die Mitte zu stellen. Einer lässt sich wirklich herausfordern. Als Jesus jetzt die anderen, die Gegner, aufstachelnd fragt, ob es denn nun erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun, was für eine Reaktion erntet er? Schweigen im Wald. Sie schwiegen. Ich frage uns mal, wie ist das denn bei uns? Wie ist das bei mir? Lass ich das zu, dass Jesus mich mitten im Gottesdienst vielleicht persönlich anspricht? Darf Jesus mich um etwas Konkretes bitten? Vielleicht ist es auch nicht der Gottesdienst, aber du liest was in der Bibel und bei mir war das in der letzten Woche so und ich wusste ganz genau, dass ich jetzt was zu tun habe und das habe ich dann auch gemacht. Ist das so, dass Jesus uns herausfordern darf im Gottesdienst oder wollen wir dann lieber nur gestreichelt werden, bestätigt werden, ermutigt werden? Darf Jesus dich herausfordern? Die Pharisäer schweigen. Sie bewegen sich nicht. Sie entscheiden sich nicht. Sie sind nicht offen. Sie geben Jesus keine Antwort. Und ich kann nur sagen, schade. Vertane Chance, aus einem alten Denken herauszukommen. Und Jesus, wie reagiert jetzt Jesus auf dieses Schweigen? Auch das finde ich jetzt hier total wichtig. Jesus versteckt seine Gefühle nicht. Es heißt hier zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit, sah er sie der Reihe nach an. Wow. Wie geht es dir mit deinen negativen Gefühlen? Kannst du die auch zeigen? Ich finde es ganz stark, dass Jesus nicht lieb ist, sondern ich sage mal, dass die Liebe Jesu manchmal auch herausfordernd ist, konfrontierend ist. Und wenn ich das so sehe, dann muss ich sagen, so viele Menschen lieben mich gar nicht, denn so viele Menschen fordern mich gar nicht wirklich heraus. Reden mal Tacheles mit mir. Jesus macht das. Jesus lässt unsere Reaktion auf sein Wort also nicht kalt. Und so habe ich mich persönlich auch gefragt, wie oft war Jesus wohl schon über mich erschüttert? Ja, über mich. Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich. Auch in meinem Leben gab es Zeiten, da bewegte sich nichts mehr. Da war ich kalt, da war ich hart, hartherzig. Da ging ich in den Gottesdienst, ja, da predigte ich sogar. Aber verändern, mich herausfordern lassen, Fehlanzeige. Umso mehr bin ich Gott unendlich dankbar, dass er sich mit meiner Hartherzigkeit nicht abgefunden hat. Gott sei Dank hat er einen Weg gefunden, mich wieder weich zu machen und lebendig. Hartherzige Zeiten sind gefährliche Zeiten. Denn was hart ist, das kann brechen, abbrechen, einbrechen, durchbrechen. Bei weich ist das nicht so. Nun, Jesus ist nicht nur erschüttert über die Superfrommen. Jesus ist jetzt auch bereit, den Glauben des Mannes, der ja schon Glauben bewiesen hat, diesen Mann mit der verkrüppelten Hand, jetzt wachsen zu lassen. Der Mann ist tatsächlich gekommen, nach vorne gekommen. Und jetzt ist interessant, was jetzt passiert. Wird dieser Mann auch den übernatürlichen Worten von Jesus Glauben schenken? Jesus sagt jetzt etwas Ungehöriges für den Mann. Strecke deine Hand aus. Was meint ihr wohl, wie oft der das versucht hat in seinem Leben? Irgendwie, wenn er alleine war und da passierte nichts. Und jetzt sagt Jesus ihm sowas. Ich finde es stark, er setzt sich jetzt nicht hin, er passt sich nicht an. Dieser Mann bleibt stehen und anders gesagt, er zeigt Flagge. Er glaubt Jesus, er lässt sich herausfordern, er wagt etwas vor allen anderen. Wow, das ist mutig. Er wagt wirklich, seine Hand zu bewegen und das Unglaubliche ist, er bewegt sie und er sieht sie mit seinen eigenen Augen gesund werden. Er gehorcht und das Unmögliche geschieht. Das ist Gottes Recycling. Aus alt, mach neu. Wohl uns, wenn wir Flagge zeigen. Wohl uns, wenn wir diesen Worten Jesu mehr glauben als unseren Ängsten und unseren Zweifeln. Mir ist mein Wort aus der Apostelgeschichte 5,32 total wichtig geworden. Da heißt es, dass Gott seinen Heiligen Geist denen gibt, die ihm gehorchen. Also wenn ich Erfahrungen mit Gott machen will, ist es einfach entscheidend, tu, was er sagt. Lass dich drauf ein. Und genau das geschieht in dieser Geschichte bei dem einen. Er gibt dem Geist Gottes Raum. Und da passiert was. Was für eine Tragik für die anderen. Die erleben nichts mit von dieser Freude. Ganz im Gegenteil. Die erleben genau das Umgekehrte, was dieser Mann erlebt. Denn deren Herzen ist verdorrt. Hart, wie Jesus sagt. Die sind entsetzt. Wie kann Jesus uns nur so brüskieren? Sie sind krank vor Selbstgerechtigkeit und ziehen sich zurück, wie wir hören, kooperieren heimlich mit den Anhängern des Herodes und beschließen, den bringen wir um. Und wir sehen es wieder mal. An Jesus scheiden sich die Geister. Die einen ärgern sich und der andere, der lässt sich herausfordern. Bei den einen entspricht Jesus überhaupt nicht nach ihren Vorstellungen und der andere, der staunt nur, wer Jesus und wer Gott ist. Was ich fragen will, ist, ihr habt schon oft gehört heute, lasse ich mich herausfordern? Lasse ich mich rufen aus der Menge? Bin ich bereit, mir was von Jesus sagen zu lassen und wage ich vor den anderen, das auch zu zeigen? Ihr wisst ja, dass ich immer tanzen gehe und das ist so schlimm für mich zu Anfang gewesen, mittlerweile nicht mehr, das, was mir gezeigt wurde, zu zeigen und alle gucken zu. Ja, und machen sich lustig, natürlich. Aber mittlerweile, es klappt schon immer besser. Also ich will ja nur sagen, das sind auch so kleine Herausforderungen, aber das ist ja noch viel mehr. Und ich finde das so spannend und sage, Herr Jesus, ich will das lernen. Und ich bitte dich, dass du nie aufhörst, mich herauszufordern. Und ihr habt es gehört, ihr dürft mich daran erinnern. Wenn ich mal wieder irgendwo mich vielleicht nicht entscheiden kann. Willi, du hast mal gesagt, du willst dich von Jesus herausfordern lassen. Dann bitte, dazu möchte ich uns herausfordern. Frage ist, wo brauche ich göttliche Heilung? Wo sagt Jesus vielleicht auch zu mir oder dir im übertragenen Sinne, du, ich sehe dich, ich habe dich bemerkt und ich bitte dich, streck doch mal im übertragenen Sinn deine Hand aus. Wag es doch mal mit mir. Das heißt nicht, dass immer alles heil wird. Vielleicht ist es genau umgekehrt, es wird nicht heil. Aber mittendrin sagt Jesus, und ich verlasse dich nie. Mich hat das sehr bewegt, als heute bei der Kundgebung ein Mann aus dem Iran das so erzählte. Er sagte, mit 12 bin ich Christ geworden, ich war Moslem. Und dann hat man mit 16 unsere Hauskirche auffliegen lassen. Wir haben eine Nachricht bekommen, geh nicht nach Hause. Du wirst verhaftet. Und er ist sofort geflohen. Er ist nach Deutschland geflohen, wie ihr wisst. Und hat in tollem Deutsch gesprochen, er ist jetzt 20, was er jetzt erlebt hat. Aber ich denke mir, was ist das für ein Wahnsinn, plötzlich von jetzt auf gleich solche Entscheidungen treffen zu müssen. Und man merkt aber diesem jungen Mann an, dass Gott mit ihm war, dass er nicht alleine war. Und ja, es hat mich einfach sehr berührt zu sehen, boah, was ich auch bei dieser Kundgebung nochmal so mitgenommen habe, das ist diese Worte, diejenigen, die verfolgt werden, das ist meine Familie. Und wir Christen, ich bin jetzt da, Gesicht zu zeigen, Gesicht. Volker Kauder sagte, das Wichtigste für die Länder dieser Welt ist, dass wir öffentlich unseren Glauben bekennen. Das ist das Wichtigste. Ganz einfach unseren Glauben bekennen. Und da kann Gott wirken. Und ich wünsche uns das auch, dass wir unseren Glauben bekennen, so wie Jesus sich nicht hat einschüchtern lassen. Wir haben unserer Welt was zu bringen, nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung. Da, wo wir leben. Wir glauben an jemanden, das sollen die wissen. Wir dürfen Gott bitten, hilf uns zu lieben. Und wir haben eine wunderbare Hoffnung. Was für ein Evangelium. Also, lassen wir uns herausfordern. Ich schließe mit einem mutmachenden Wort, das Paulus uns in Epheser 3, Vers 20 hinterlassen hat. Gott aber kann weit mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Gott aber kann weit mehr. Amen.